Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.
Kein Problem, google ich mal schnell. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesagt, gedacht, getan. Denn wer im Netz nach Informationen sucht, der greift fast immer zu Google. Kann man wirklich allgemein so sagen, denn Google ist ja eine Suchmaschine aus den USA, hat aber auch in Deutschland einen Marktanteil von fast 90%. Und das hat tatsächlich gute Gründe, die ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr Google benutzt. Es ist schnell, es ist unkompliziert und es funktioniert, muss man sagen, ja auch oft gut. Also es gibt oft genau die Ergebnisse, die man sucht.
Schnell, unkompliziert und gute Ergebnisse, das klingt ja erstmal gut. Aber wenn man Suchmaschinen wie Google zum Beispiel oder auch Bing nicht richtig nutzt, dann können da auch ziemlich fragwürdige Informationen bei rauskommen. Vor ein paar Monaten, da hat zum Beispiel die Fachzeitschrift Nature über ein Experiment berichtet. Und dieses Experiment hat gezeigt, dass viele Menschen eine Falschmeldung mit Google überprüfen wollten. Google gab dann diese Falschmeldung als Treffer an. Ja, und die Leute dachten natürlich, aha, Google hat das bestätigt, dann kann das ja keine Falschmeldung sein. Aber wie konnte denn genau das eigentlich passieren? Ist Google etwa dann doch nicht so zuverlässig?
Schauen wir mal drauf in dieser Folge, wie finden wir zuverlässige Informationen im Internet? Worauf müssen wir achten bei der Nutzung von Suchmaschinen wie zum Beispiel Google? Und damit herzlich willkommen zu Fit for News.
Ja, das Problem, von dem wir gerade schon gesprochen haben, das steckt ja nicht in der Suchmaschine selbst, es steckt in der vielleicht falschen Benutzung, die wir dann anwenden. Suchmaschinen, das sind Werkzeuge wie andere auch. Da muss man eben auch die richtige Nutzung lernen, ja wie zum Beispiel auch bei dem Gebrauch einer Stichsäge oder einer Kettensäge, wenn man sich nicht am Daumen oder an der Hand verletzen
will. Lars benutzt nämlich sehr viel Kettensägen. Da muss man natürlich also, wenn man das richtig benutzen will, erstmal wissen, wie Google funktioniert. Also wenn ich jetzt Google öffne, dann ist da diese Leiste, da packe ich ein paar Stichwörter rein. Google zeigt mir dann eine ganze Menge Treffer an. Das sind Links zu Seiten, Dokumenten, Newsmedien, anderen Websites. Die werden gelistet, weil auf diesen Seiten die Wörter, die ich eingegeben habe, vorkommen. Soweit erstmal so einfach. Also ein Beispiel, ich will wissen, wie es gerade aussieht beim Krieg in der Ukraine. Da gebe ich dann zum Beispiel Ukraine-Krieg-Lage ein. Kommen erstmal ganz viele Links zu Berichten und Meldungen von natürlich ganz unterschiedlichen Nachrichtenseiten. Und alle sagen mir etwas zu diesen Stichworten. Und ob diese Informationen, die dann kommen, korrekt sind, das interessiert Google wirklich erstmal gar nicht. Ja, Google sagt einem einfach nur, hier findest du was, was dich offensichtlich interessiert. Ob es stimmt, we don't care.
Okay, da könnte man jetzt natürlich auch erstmal positiv sagen, das ist eben einer der Vorteile von Google, dass hier inhaltlich eben nicht bewertet wird oder gewertet wird. Eine Suchmaschine, die soll ja bei der Suche nach Inhalten helfen, nicht bei der Bewertung dieser Inhalte.
Also das schon, aber Google bewertet die Inhalte der Seiten am Ende eben doch schon auch. Und zwar durch die Reihenfolge. Also wenn man diese drei Wörter, die ich eben genannt habe, eingibt, dann kommt Google erstmal mit 132 Millionen Treffern um die Ecke, die man nicht alle sich anschauen
nicht
wird.
Alle.
Das heißt, es kommt drauf an, was sind die Top 2, 3 Treffer? Das sind die, auf die man klickt. Eigentlich geht man ganz selten nur auf die nächste Seite im Ranking. Das heißt, es ist super wichtig, was die obersten Treffer sind. Und was zuerst kommt, das ist eben kein Zufall. Das ist ein Ranking, das von Google errechnet wird. Und da spielen ganz viele Faktoren rein. Also zum Beispiel, wie oft wird eine Website aufgerufen? Wie lange sind User auf dieser Website, als sie schon mal drauf waren, dann auch drauf geblieben? Und auch, wie viele Links von anderen Webseiten verweisen auf diese Seite? Also das ist immer gut, kennt man auch, wenn man, kennen wir auch gut,
Lars.
SEO-Optimierung. Also wenn man Nachrichten macht, dann muss man immer gucken, dass man Links setzt zu anderen Seiten und hoffen, dass andere Leute das auch tun, damit man eben von Google gut gefunden wird. Das heißt also auch, dass Websites mit sehr vielen Aufrufen viel bessere Chancen haben, in dieser Trefferliste von Google, in diesem Ranking ganz oben aufzutauchen, als jetzt, ich sag mal, irgendein kleiner Blog, der auch irgendwas zum Thema geschrieben hat, auch wenn das vielleicht sehr gut ist, das wird da nicht auftauchen. Was da auftaucht, sind am Ende dann oft Seiten der Öffentlich-Rechtlichen, andere bekannter Newsmedien, Spiegel, Zeit etc. Und das zeigt auch dieses Beispiel, was ich eben genannt habe. Also als ich diese drei Begriffe, ich habe das mal ausprobiert, eingegeben habe, da kommen ganz oben Nachrichten von ZDF, von der Frankfurter Rundschau, von Zeit Online und auch mehrere Videos.
Und das hat ja eben positive und negative Seiten. Es ist ja grundsätzlich schon mal sinnvoll, dass die Seiten, die von sehr vielen Usern auch benutzt werden, oben landen im Ranking. Ja, und lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter sagen. Worauf sollten wir denn eigentlich aber trotzdem bei der Nutzung von Suchmaschinen achten? Was gibt's da für Kniffe? Das kann uns natürlich vor allen Dingen unser Experte Michael Haller jetzt nochmal ein bisschen erklären.
Ja, guten Tag und hallo in die Runde. Ja, ich finde, die Punkte, die ihr gerade miteinander besprochen habt, die fassen schon ganz gut das Problem zusammen. Und trotzdem bleibt noch manches im Dunkeln. Also Google sagt uns ja leider nicht viel über seine Ranking-Regeln. Das ist sozusagen Geschäftsgeheimnis. Aber wir wissen, dass mein Suchverhalten ausgewertet wird und auch die Rangfolge der Treffer beeinflussen kann. Und das hat natürlich in erster Linie kommerzielle Gründe. Google will mich zu Angeboten führen, die mich interessieren könnten. Google weiß, dass ich in letzter Zeit häufiger dies oder jenes gesucht habe. Sagen wir mal, ich habe mich für Italien und für Fahrräder und für, ich sag mal, Zeitungen, weiß nicht, aus der Schweiz interessiert.
Klingt alles sehr gut.
Ja, stimmt. Entsprechend häufiger taucht jetzt die Neue Zürcher Zeitung etwa in der Trefferliste auf und daneben sehe ich dann eine Werbeanzeige für Citybikes und dahinter oder darüber vielleicht Urlaubsreisen nach Italien. Das heißt also, auf der Suche nach guten Informationen hilft es, wenn ich diese Google-Methoden mit bedenke und berücksichtige und mir klar mache, dass eine Website nicht unbedingt zuverlässig ist, nur weil sie eben bei Google ganz oben auftaucht. Das hattet ihr ja vorhin, finde ich, schon sehr treffend bemerkt. Noch wichtiger ist, wie ich meine Suchanfrage stelle. Ihr habt ja zu Beginn über dieses Experiment gesprochen, das viele Nutzer in die Irre geführt hat. Wenn wir nun zum Beispiel die Behauptung einer Webseite überprüfen wollen, sollten wir eben auf gar keinen Fall dieselben Worte ins Suchfeld tippen, die diese Seite benutzt hat, weil man dann eben von Google nur das bestätigt bekommt, was diese Webseite inhaltlich darstellt.
Vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen konkreter. Das ist ja noch relativ abstrakt, wenn wir da jetzt so drüber sprechen. Ein konkretes Beispiel von Anfang Februar ist, da hat die Website Report 24 über eine sogenannte Covid-Booster-Krebszeitbombe gesprochen. Report 24, darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon mal berichtet, ein etwas, ja, sehr fragwürdiges Medium, aber schauen wir uns nochmal dieses Wort an, Covid-Booster-Krebszeitbombe. In dem Artikel wird nämlich behauptet, dass es einen Zusammenhang zwischen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 und steigenden Krebszahlen bei jungen Menschen gebe. Wenn wir jetzt diesen Begriff mal googeln, Covid-Booster-Krebszeitbombe. Um die Information zu prüfen, dann tauchen haufenweise Beiträge dazu auf, dass diese Behauptung natürlich irgendwie stimmt mit dieser gleichen Formulierung. Viele Seiten, die haben den ursprünglichen Beitrag von Report 24 einfach geteilt und praktisch wörtlich übernommen. Ja, und irgendwie bewegen wir uns da doch ja eigentlich im Kreis.
Ja, also ganz genau. Google antwortet genauso, wie du fragst. Darum ist es viel ergiebiger, wenn wir eine neutrale Formulierung wählen. Zum Beispiel diese vier Wörter: Corona, Impfung, Zusammenhang, Krebserkrankung. Jetzt werden uns unter anderem die Webseite der Schweizer Krebsliga, des Robert-Koch-Instituts und dann irgendwann auch nochmals der Bayerische Rundfunk, der auf solche Studien verwiesen hat, werden uns angezeigt. Ich habe das ausprobiert. Sie alle widersprechen der Behauptung, Corona-Impfungen würden die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung erhöhen. Und diese Treffer führen nun zu Experten in fachlich nun wirklich anerkannten Instituten, also die hier neutral aus der Wissenschaftsperspektive darüber Auskunft geben.
Also genau googeln ist ein Tipp. Und dann gibt es ja auch noch so Hacks, sage ich mal, Lifehacks für Google. Man kann nämlich auch sogenannte Operatoren einsetzen. Vielleicht kannst du da noch mal ein Wort zu sagen, wie das funktioniert.
Ja, die dienen in der Tat der Verbesserung der Suche mit Google. Wenn man solche Operatoren einsetzt, das ist ein Beispiel wäre, wenn du einen Satz in An- und Abführungszeichen schreibst, dann sucht Google ganz genau diese Wortfolge auf den vielen Millionen Webseiten. Und das ist natürlich besonders dann nützlich, wenn du ein Zitat suchst. Denn genau diese Wortfolge entspräche dann ja einer entsprechenden Textpassage in einem anderen Dokument. Und dann übrigens nützlich sind auch die sogenannten Suchfilter. Also zum Beispiel, wenn du den Zeitraum eingrenzen willst, sagen wir mal die letzten 3 Wochen oder die letzten 3 Monate oder so. Und da ist es am einfachsten, wenn du in deinem Smartphone ins Google Mikro Suchoptionen sprichst. Dann zeigt dir Google unter dem Suchfenster den Knopf Suchoptionen. Und unter dem findest du dann wiederum einen Knopf, mit dem du dann sozusagen den Zeitraum begrenzen kannst. Aber es gibt dort noch viele weitere andere kleine Befehle und Hinweise, wie du eben deine Suche weiter verfeinern kannst.
Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über Google eigentlich gesprochen und haben auch eben ja schon gehört, die haben einen sehr hohen Marktanteil, aber es gibt eben auch noch alternative andere Suchmaschinen. Bing habe ich eben schon genannt, Ecosia wird auch immer gerne genannt, aber zum Beispiel auch Startpage oder DuckDuckGo. Und der Unterschied bei diesen, ja zu Google vor allen Dingen, da ist der Unterschied, dass die eben keine Daten über das Nutzerverhalten sammeln. Und deswegen spricht man hier auch von ja, diskreten Suchmaschinen.
Jetzt ist es natürlich grundsätzlich schon so, dass auch persönliche Daten helfen können dabei, dass die wirklich die Dinge angezeigt werden, die man am Ende auch haben will. Ne? Also ich hatte das tatsächlich, ich habe Mathematik studiert, da gibt es ein Textsatzprogramm, das heißt LaTeX. Das wird genauso geschrieben wie LaTeX. Wenn ich da bei anderen Leuten nach Dingen gesucht habe, wurden mir auf einmal also ganz andere Dinge angezeigt.
Nichts mit Mathematik.
Mein Computer kannte sich da schon aus, also wofür ich mich da interessiere. Und natürlich auch, wenn ich sowas suche wie, ich sag mal, ne, also ich pendel tatsächlich zwischen Leipzig und Berlin. Je nachdem, wo ich bin, wenn ich Zahnarzt in meiner Nähe google, kommen dann natürlich andere Ergebnisse raus und das ist ja auch erstmal ganz praktisch.
Ja, klar, in solchen Fällen ist das sinnvoll und auch nützlich und auch so gedacht von Google. Aber wenn es jetzt um politische Ereignisse geht, dann sollte mir doch, wenn immer möglich, das angezeigt werden, was unabhängig von mir und meinem Standort wichtig ist. Und bei den diskreten Suchmaschinen, die also meine persönlichen Nutzerdaten nicht verarbeiten, bekommen nun alle Nutzer bei derselben Suchanfrage dieselben Ergebnisse angezeigt. Und übrigens, bei DuckDuckGo weichen dann die Ergebnisse zum Teil von denen bei Google auch deshalb ab, weil DuckDuckGo noch weitere andere Datenbanken mit absucht, also sozusagen Konkurrenten von Google. Und wenn ich nun dort mit genau diesen 3 Wörtern, die du vorhin angesprochen hast, also Ukraine, Krieg, Lage, und jetzt die Treffer anschaue, dann ist das Ranking von DuckDuckGo gegenüber dem von Google zum Teil übereinstimmend, zum Teil auch nicht. Und nun kann ich mir ja natürlich sagen, die übereinstimmenden Treffer, das war jetzt in diesem Fall eben ZDF, Tagesschau und Zeit.de, das sind vermutlich solche Treffer, die, wenn sie eben von verschiedenen Suchmaschinen hochgerankt werden, dann sind die vermutlich ziemlich zuverlässig. Also bieten eine dichtere Beschreibung, also die Häufigkeit der verwendeten 3 Wörter im Text und sind von daher gesehen auch viel relevanter als die anderen. Und es macht dann Sinn, sich auf diese Texte zu konzentrieren.
Okay, das heißt natürlich für mich, dass ich eben bei wichtigen Dingen nicht nur google, sondern auch zusätzlich noch eine diskrete Suchmaschine benutze, wie eben DuckDuckGo. Dann kann man nämlich bei beiden von diesen Suchmaschinen neutrale Suchwörter eingeben und sich dann eben nicht darauf verlassen, was die ersten Treffer sind, die da ausgespuckt werden, sondern ich kann mir dann anschauen, okay, was sagt Google, was sagt DuckDuckGo, was sind die ersten Treffer, die wirklich bei beiden Suchmaschinen am Ende sozusagen mir vorgeschlagen werden. Und unter diesen Links, die dann wirklich übereinstimmen bei Google und bei DuckDuckGo oder einer anderen diskreten Suchmaschine, da kann man sich dann von denen die Top 3 aussuchen und dann da mal nachschauen und die Informationen prüfen. Das ist natürlich Arbeit.
Das ist es auf jeden Fall. Wenn ich eine Behauptung von jemandem jetzt auf diese Art und Weise überprüfen möchte, bekomme ich ja dann aber doch eine ziemlich zuverlässige Antwort. Und das kann ja schon dann auf jeden Fall helfen, ja, sich sowohl gut zu informieren als auch gegen Fake News einfach gewappnet zu sein.
Man kann ja auch für sich selbst ein bisschen sortieren, sage ich mal. Wenn man jetzt nur wissen will, wie wird morgen das Wetter, muss man, glaube ich, diese Schritte nicht alle gehen. Aber wenn man jetzt wirklich ein heikles Zitat hat, wo man denkt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein oder eine krasse Info, dann lohnt sich das tatsächlich, genau, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht einfach nur Google, erster Treffer, ja, und dann ist das Ganze geklärt. Es ist ja mittlerweile bei Google und auch bei Bing künstliche Intelligenz auch im Einsatz, was das Ganze nochmal komplizierter macht oder vielleicht auch einfacher, weil man sich dann eben keine Treffer mehr anschauen muss, auch nicht aussuchen muss, welche man wählt, sondern man kriegt einfach fertige Texte. Und auch darüber wollen wir sprechen.
Auf jeden Fall wichtiges Thema, auch gerade wird es immer wichtiger. Und genau das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gehen wir klug mit KI um und wie nutzen wir diese KI dann auch sinnvoll zur Gewinnung von Informationen? Das, wie gesagt, in der kommenden Folge.
Den Fit for News Podcast von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung, den findet ihr überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung, schreibt uns Anmerkungen, Kritik und gerne auch eigene Erfahrungen mit dem Thema an podcast@fitfornews.de.
Ja, und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss in die Runde.
Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.